khona ivakashi ebezikhona zaphesheya.
Wir danken Gott, dass wir heute Morgen wieder so zusammenkommen können. Wir haben Besucher aus Europa. Einige sind schon abgereist. Einige sind gerade angekommen. Ich habe gehört, dass die hier waren, sehr gesegnet waren. Wir sind mit vielen Leuten in Kontakt im Ausland. Wir erleben, wie Gott uns hilft, wie wir zusammenstehen. Viele Mitarbeiter sind rausgegangen zu den Außenstationen, um dort die Gottesdienste zu halten. Das sind viele Gelegenheiten, das Evangelium zu verkündigen. Wollen wir jetzt beten? Unser Gott, wir laden dich ein, sei jetzt unter uns. Dass wir deine Gegenwart verspüren. Denn wenn wir hier zusammenkommen, ohne dich kommen wir vergebens zusammen. Wir bitten es alles in deinem Namen. Amen. Der Jugendchor wird jetzt singen.
Jesus and be always pure and good? Would you walk with him within the narrow road? Would you have him bear your burden, carry all your load? Let him have his way with thee. His power can make you what you ought to be. His blood can cleanse your heart and make you free. His love can fill your soul and you will see. 'Twas best for him to have his way with thee. Would you have him make you free and follow at his call? Would you know the peace that comes by giving all? Would you have him save you so that you need never fall? Let him have his way with thee. His power can make you what you ought to be. His blood can cleanse your heart and make you free. His love can fill your soul and you will see. 'Twas best for him to have his way with thee. Would you kingdom find a place of constant rest? Would you prove him true in providential test? Would you in his service labor always at your best? Let him have his way with thee. His power can make you what you ought to be. His blood can cleanse your heart and make you free. His love can fill your soul and you will.
Wir danken der Jugend für die Lieder. Es war wunderschön. Junge Leute, ich hoffe, dass ihr wahrlich solch ein Leben für Gott führt, so wie ihr es auch gesungen habt. Denn dann haben wir noch eine Zukunft, wenn ihr für Gott lebt. Wir setzen unsere Hoffnung auf euch, denn wir werden älter, dass ihr wirklich wahrlich Gott dient. Wir übertragen jetzt diese Botschaften über das Radio. Früher war es nicht so. Lasst mich euch etwas erzählen. Es kann sein, dass viele von euch gar nicht wissen, wie die Erweckung entstanden ist. Viele von euch hier wissen vielleicht, wie es angefangen hat, aber viele hören übers Radio zu oder über die Medien, die es nicht wissen. Nun, der Leiter der Mission, Pfarrer Erlo Stegen, er hat gebetet. Eines Tages hat er die Bibel aufgeschlagen, da hat er gelesen, wo Jesus Petrus fragt, Petrus, hast du mich lieb? Petrus hat geantwortet, ja, ich liebe dich. Dann hat er gesagt, weide meine Schafe. Dann ist er aufgestanden, ist zu seiner Mutter gegangen. Und hat seiner Mutter gesagt, Mutter, Gott ruft mich in seine Arbeit, dass ich unter den Zulus das Evangelium verkündigen soll. Es gab einen Pfarrer, der verantwortlich damals für die Weißen Gemeinde war. Das war Pfarrer Engelbrecht. Aber dann hat Pfarrer Stegen gesagt, ich fühle den Ruf Gottes unter den Zulus, das Evangelium zu verkündigen. Denn als ein junger Mann hat er Jesus erlebt, er ist in die Zulu-Hütten gegangen. Manchmal waren sie voller Rauch. Seine Augen haben getränt, aber so hatte die Leute besucht, hat das Evangelium verkündigt. Seine Mutter hat gesagt, gut, wenn du den Ruf Gottes verspürst, dann tu es auch. Sie haben ihm ein Auto gegeben. Mit diesem Auto ist er in die Südküste gefahren, nach Port Shepstone, südlich von Durban. Damals hatte er gar nichts. Er hatte einen Koffer nur, der gar nicht mehr ordentlich geschlossen hat. Er musste ihn zusammenbinden, hatte nicht mal genug Geld für Benzin, aber er ist dahin gekommen, hat ein Zelt aufgebaut. Unterwegs haben Männer ihn angehalten, ist stehen geblieben. Als er angehalten hat, haben sie gesagt, wir fühlen, dass wir dieses Geld dir geben sollen. Haben sie ihm Benzingeld gegeben. So hat er sein Ziel erreicht. Sie haben nicht gewusst, Pfarrer Stegen hatte, dass er unterwegs war. Er hat nur Gott vertraut, dahin zu kommen. Er hatte nicht genug Benzin im Auto, hat allein Gott vertraut. Aber Gott hat diese Männer angerührt, dass sie ihm Geld gegeben haben. Wie er da nach Port Shepstone gekommen war, hat er nicht viel Geld für Essen, hat einfach Kartoffeln gekauft, ein bisschen Bohnen, Mais. Das war sein Essen, wenigstens wird man davon satt. Die mit uns waren 1970, als wir hierher kamen, an diesen Ort und angefangen haben, die werden sich erinnern, das war das Essen, was wir gegessen haben. Fleisch gab es nichts, kein Reis. Von dieser Speise haben wir gelebt. Der war der einzige Weiße, der hier auf der Mission gelebt hat am Anfang. Zurück nach Port Shepstone in dem Zelt, wie er da war, ist eine Henne in mein Zelt gekommen und hat ein Ei ins Zelt gelegt. Dann, ein paar Tagen danach, ist Alice Degen zum Nachbarn gegangen, hat der Frau gesagt, deine Henne legt immer ein Ei hier in mein Zelt. Stell dir vor, er hatte nicht mal Geld, um ein Ei zu kaufen. Hat auch keinen Kühlschrank. Man konnte kein Fleisch oder Käse kaufen, man konnte nichts kühl halten, hatte kein Geld, konnte sich sowas nicht leisten. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich gedacht, vielleicht haben seine Eltern gedacht, nun, lass ihn mal das tun, wie er es fühlt. Vielleicht ist es nur eine kindliche Idee, die er hat. Nach einiger Zeit, wenn er kein Geld mehr hat, wenn er kein Essen mehr hat, er hat nur seinen alten Koffer, der zusammengebärt wird, vielleicht kommt er wieder zurück. Mal sehen, was die Frucht davon ist. Aber diese Frau, mit der er geredet hat über die Eier, sie hat gesagt, wenn meine Henne ein Ei in dein Zelt legt, dann ist es deins. Bitte nimm das Ei. Er hatte also jeden Tag ein Ei. So hat er gelebt. Zu Hause, bei seiner Familie. Sie haben mehr als genug da gehabt, aber da, wo er war im Zelt, da gab es nicht viel. Er ist von da unten dann nach Mabunlume gekommen. Herr Kopp hatte da einen Laden. Er hat dort besucht, das war 1962, 63. Und er hat gefühlt, er soll hier ein Zelt aufbauen, in Mapamul und Gottesdienste halten. Meine Mutter ist zu diesen Gottesdiensten gegangen, hat sich da bekehrt. Wir haben die Veränderung in ihrem Leben gesehen, denn vorher haben sie und mein Vater sich immer gezankt vor unseren Augen. Wie ich die Veränderung erlebt habe bei meiner Mutter, das hat mich auch zum Evangelium gebracht. Ich habe auch mein Leben dem Herrn Jesus gegeben, denn ich habe gemerkt, meine Mutter hat meinem Vater nicht ständig ihm widersprochen. Dem Pfarrer Stegen hat ihr den Rat gegeben, dein Mann trinkt, er ist betrunken, besoffen, wenn er dann redet, sag gar nichts, halt deinen Mund, antworte ihm nicht. Sie ist stille geblieben. Hatten nicht mit ihm gezankt, das habe ich gemerkt. Pfarrer Stegen hat oft gesagt, Frauen, predigt nicht eure Männer an. Er hat immer gesagt, führt solch ein Leben, dass ihr durch euer Leben eure Männer gewinnt. So ist mein Vater auch so weit gekommen, dass er ein Christ geworden ist. Pfarrer Stegen hat ein Herz für junge Leute, ganz besonders. Er wollte die jungen Leute für den Glauben gewinnen. Er ist zu uns jungen Leuten gekommen, hat gemerkt, die Zukunft ist mit der Jugend. Da haben wir auch beobachtet, dieser Mann ist ein wahrer Leiter. Darum habe ich auch euch jungen Leuten gesagt, die Zukunft ist mit euch. Dann hat er uns besucht zu Hause in verschiedenen Gegenden, auch woanders, weiter weg von hier, hat uns gelehrt, wie Sachen anzupflanzen. Hat uns auch gelehrt, wie man Dünger nutzen kann. Bei uns zu Hause, wo ich aufgewachsen bin, haben wir gesehen, wie Gott uns geholfen hat. Nach einiger Zeit ging es unserer Familie besser. Mein Vater konnte ein Auto kaufen, konnte einen Bus kaufen. Gott hat ihn gesegnet. Auch andere, weil sie ihre Hände gebraucht haben, sie waren fleißig, sie haben gepflanzt, geerntet, sie konnten Sachen verkaufen. Schließlich hatten viele von ihnen so weit, dass sie ein Auto leisten konnten. Das Evangelium hat sich verbreitet wie ein verzehrendes Feuer da in Mapumulu in den 60er Jahren. 1963 habe ich mich bekehrt. Gottesdienste dort und während diesen Gottesdiensten hat er uns gefragt. Er sagt, wir lesen, wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Er hat gefragt, fließen diese Ströme lebendigen Wassers von uns? Und da mussten wir sagen, nein. Er hat auch gesagt, ich sehe auch nicht diese Ströme lebendigen Wassers aus meinem Leben fließen. Danach sind die Ströme lebendigen Wassers geflossen. Wir haben gesehen, wie Gott wirkt. Er wurde eingeladen, bei Beerdigungen zu halten, auch von Häuptlingen, die gestorben waren. Er wurde mal gebeten, eine Hochzeit zu halten. Leute haben zugehört, Heiden, Gläubige. So hat sich das Wort Gottes unter ihnen verbreitet. Als der Vater vom letzten Zulu-König gestorben war, hat Dr. Buthelezi Pfarrer Stegen eingeladen zu kommen nach Ulundi, hat gesagt, komm zur Beerdigung. Er konnte zur Beerdigung gehen und auch da sprechen. All das hat die Herzen der Menschen gewonnen, denn er als Weiser war unter uns, hat unter uns gelebt. Wir waren auch erstaunt. Er konnte zu uns nach Hause kommen, hat uns besucht. Wir haben seine Brüder nicht gekannt damals. Wir hatten sie nicht gesehen, aber wir kannten ihn. Wir haben ihm dann Essen vorbereitet und haben ihn beobachtet. Er hat das Essen gegessen, was wir ihm bereitet haben. Wir waren erstaunt, dass er bereit war, das Essen zu essen, was wir ihm vorbereitet hatten. Besonders, wie er die verschiedenen Häuser besucht hat und Hütten. Das hat uns angerührt. Wenn wir zurückkommen, 1966, das Gebäude, wo wir zusammengekommen waren für unsere Gottesdienste, das war ein altes Gebäude. Es war eigentlich ein Kuhstall. Wir mussten erstmal den Kuhstall sauber machen, den ganzen Mist raus, bevor wir das Gebäude nutzen konnten. Da haben wir unsere Gottesdienste gehalten. Wir haben uns das Gebäude gar nicht angeschaut, das war nicht entscheidend. Wir sind gekommen, um das Angesicht Gottes zu suchen und Gott anzubeten. Da ich versuche, euch ein Bild zu zeichnen, wie es ist, wenn jemand, der von Gott berufen ist, wie jemand ist, der von Gott in sein Werk berufen wird. Denn wir haben uns damals in Zelten zusammengekommen. Und schaut mal, wo wir heute zusammenkommen können. Nun, ein großer Sprung jetzt ins Jahr 1974. Gott hat uns gesagt, dass er dieses Evangelium, das wir empfangen haben, dass dieses Evangelium über die ganze Welt gehen wird. Dann ist Pfarrer Stegen nach Europa eingeladen worden, um dort zu predigen. Wie schon gesagt worden war, dieses Evangelium wird in die Welt gehen, alle Länder erreichen. Er wurde eingeladen, nach Europa zu gehen, das Evangelium zu verkündigen. Wir haben erlebt, dass dieser Traum nun erfüllt worden ist. Wie er da im Flugzeug noch war, hat er viele Häuser gesehen. Das hat ihn angerührt. Sein Herz war angerührt. Er hat gedacht, wie kann ich je all diese großen Mengen mit dem Evangelium erreichen? Denn auch sie brauchen Jesus. Dann hat er gesagt, wollen wir beten, dass Gott versorgt und uns Mittel gibt, dass wir eine Radiostation hier von der Mission anfangen können. Und wahrlich, Gott hat versorgt das Geld. Wir konnten die Radiostation bauen. Ich kann noch nicht sagen, wie froh wir waren, wie wir das Evangelium übers Radio verkündigen konnten. Jetzt geht sogar in die ganze Welt hinaus. All dies ist geschehen, weil Pfarrer Stegen der Berufung Gottes gehorsam war, als Gott zu ihm geredet hatte: Simon, Sohn des Jona, hast du mich lieb? Da hat er gesagt: Ja, Herr, ich hab dich lieb. Hat Jesus gesagt: Weide meine Lämmer. Er war gehorsam. So ist das Evangelium ausgegangen. Wir können nur sagen, Pfarrer Stegen, wir beten, dass Gott dich weiter bewahrt. Denn wäre nicht gehorsam gewesen, wäre im Himmel angekommen, wäre ihm gesagt worden: Ja, du warst erfolgreich auf Erden mit Autos, Flugzeug, du hast alles, aber ich hatte was anderes für dich vorbereitet. Ich wollte, dass du diese Arbeit tust, aber du hast es nicht gemacht. Darum musst du in die Hölle gehen. Auch über dieses Auditorium hat er gesagt, und wir beten, denn wir brauchen ein Gebäude, wo 10.000 Leute reinpassen, aber wir haben kein Geld dafür. Betet, dass Gott versorgt. Auch über den Speisesaal. Bevor wir den Speisesaal hatten, haben wir gebetet. Wir brauchen einen Speisesaal. Gott hat dafür gesorgt. Auch andere Sachen. Als wir ein Flugzeug gebraucht haben, hat er gesagt: Ich werde jetzt älter. Ich brauche ein Flugzeug für die langen Strecken. Wir haben gesehen, Gott hat das Gebet auch beantwortet. Sein Motto ist folgendes: Du bekommst Dinge, wenn du wahrlich für Gott lebst. Das hat er oft gesagt. Lebt für Gott von ganzem Herzen, dann werdet ihr was empfangen. Das haben wir auch von seinem Beispiel gesehen. Nicht durch das, was er gesagt hat, haben wir es in seinem Leben auch gesehen. Wir haben viel davon empfangen. Jetzt sehen wir, erleben wir diese Dinge auch in unserem eigenen Leben. Viele, viele junge Leute haben Hilfe empfangen, sind erlöst worden, sind zum Glauben gekommen durch die Jugendfreizeit. Sie haben das Wort Gottes gehört, weil Pfarrer Stegen Gott gehorsam war. Hört auf das, was Gott tun möchte. Gehorcht dem Herrn, dann werdet ihr erleben, was Gott für euch tun kann. Ihr werdet sehen, was die Frucht des Gehorsams ist. Wie kostbar ist es, wie wunderbar ist es, dem Herrn zu gehorchen. Wir werden zwei Abschnitte in der Bibel lesen. Ich wollte nur kurz etwas erzählen vom Zeugnis vom Pfarrer Stegen. Ich habe es kurz gemacht, nur um euch zu sagen, wie Gott gewirkt hat. Gott hatte durch einen Traum gesprochen, dass dieses Evangelium in die ganze Welt gehen wird. Wie Gott das auch in Erfüllung gebracht hat. Wahrlich ist es so geschehen. Wenn du sehen möchtest, ob du die Gabe hast, dass Gott durch Träume zu dir redet, dann schau, ob diese Träume in Erfüllung gehen oder nicht. Der Pfarrer Stegen hat gesagt, es kann auch sein, dass du was träumst, aber du hast eigentlich, Magenbeschwerden hattest, du hast zu viel gegessen gehabt. Du musst es prüfen und zu sehen, ob du Träume oder Visionen hast, erfüllen sie sich oder nicht. Ich sage euch das, was Pfarrer Stegen uns gesagt hat. Denn mit diesen Worten hat er uns ermutigt. Fangen wir an, Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8. Epheser 2, Vers 8. Epheser 2, Vers 8. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Wir reden jetzt hier über Gnade. Wir hatten jetzt zwei Gottesdienste vor kurzem über Gnade. Ich sagte, ich möchte darüber reden, aber es war noch nicht die Zeit dafür. Wir sind durch Gnade errettet. Auch unser Glaube kommt durch Gnade. Wir tun es nicht aus eigener Kraft. Wenn du glaubst, ist es eine Gabe, die du von Gott empfangen hast. Nicht, weil deine Eltern sagen, du musst jetzt glauben, dass du plötzlich glaubst. Wo einer sagt, ich habe den Jesus erwählt, dass ich jetzt sein Kind sein soll. Wir glauben durch Gnade, aus Gnaden. Es ist eine Gabe Gottes, dass wir sagen dürfen, ich glaube. Es kommt nicht von uns selbst. Etwas, was wir von Gott empfangen, dass wir wahrlich glauben können und an ihn glauben können. Eines Tages habe ich meine Mutter besucht, wie sie da noch im Laden von Herrn Kopp gearbeitet hat. Später hat sie für jemand anders gearbeitet. Unterwegs zur Arbeit haben wir gesprochen. Sie hat gesagt, ich sehne mich danach, dass eins meiner Kinder auch zum Glauben kommt. Dass es so ein Licht für die anderen Geschwister ist. Da habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, schenk, dass ich das sein kann. Aber dieses Gebet, was ich in meinem Herzen gebeten hatte, hat Gott gehört. Du, der du nicht glaubst, frage Gott, sag Gott, hilf, dass ich glauben kann. Gott wird hören, wenn du noch nicht glaubst. Wenn du betest, Herr, ich möchte auch glauben. Du sagst, ich brauche keinen Alkohol mehr, ich brauche all diese Sachen nicht mehr. Ich möchte dein Kind sein. Ich möchte wahrlich glauben. Bitte Gott darum. Durch Gnade seid ihr errettet im Glauben. Das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist Gottes Geschenk. Es ist nicht nur etwas, was automatisch geschieht, dass du plötzlich glaubst. Es ist eine Gabe Gottes. Ich möchte euch fragen, euer Glaube, den ihr habt, wo hast du diesen Glauben herbekommen? Es ist nicht überraschend, dass dein Leben so ist, wie es ist. Wenn du dir nur deine Eltern anschaust und andere Verwandten, vielleicht Bruder, Schwestern, du kopierst sie nur, weil sie gläubig sind. Das wird dir nicht helfen. Du musst Gott bitten, Herr, ich muss erlöst sein. Ich möchte glauben, hilf mir. Warum ist es ein Geschenk Gottes? Johannes, sagt der Jesus, Vater, ich danke dir für die, die du mir gegeben hast. Gott gibst die dem Herrn Jesus, die in sein Blut gewaschen sind, die von ihm gereinigt sind. Ihr Eltern auch. Betet für eure Kinder. Wenn ihr seht, dass ihr noch das am Glauben fehlt, sage, Herr, bitte schenke diesen Glauben, dass ein Geschenk von dir ist. Ja, du hast den Glauben empfangen. Du hast das Geschenk des Glaubens empfangen. Wie behandelst du nur das Geschenk, was du bekommen hast? Achtest du darauf? Passt du darauf auf, wenn du das Geschenk empfängst? Jeder wird schauen, wie du das behandelst. Wertschätzt du das Geschenk? Dieses Geschenk haben wir durch Gottes Gnade empfangen, der auf uns herabgeschaut hat. Er hatte Mitleid mit uns, hat seinen Sohn geschickt, um uns zu erlösen. Groß ist die Gnade, dass wir seine Kinder heißen dürfen. Es ist nicht unser eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes, dass wir seine Kinder sein dürfen. groß ist diese Gnade, dass wir erlöst sind. Es ist nicht unser eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. In Vers 9 haben wir gelesen, ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Es gibt die, die sich rühmen und sagen, ich bin gläubig, bin ein Christ. Du hast keine Grundlage dafür, dass man sich was rühmen kann. Es ist nicht, weil du selbst erarbeitet hast oder deine guten Taten und Werke, dass du jetzt den Glauben hast. Statt dass du Gott dankst und sagst, Gott, danke, dass du mir gnädig warst, dass ich die Erlösung empfangen konnte, es gibt Leute, die stolz sind und die sagen, weißt du, ich habe den Herrn Jesus angenommen, ich habe dies und jenes getan, ich bin solch ein guter Christ. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Jesus Christus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Das Epheser 2, Vers 10. Wir müssen aufrichtig leben im Herrn Jesus Christus, der uns berufen hat. Denn er hat gewirkt, dass wir erlöst sein dürfen. Gehen wir zum Römerbrief, Kapitel 6. Wo es auch über die Gnade geht. Wo wir sagen, wir sind durch Gnade erlöst. Es ist nicht unser eigener Verdienst. Es ist eine Gnade, ein Geschenk Gottes. Römer 6, Vers 1. Ja, Römer 6, Vers 1. Heißt das, dass wir weiter sündigen sollten, damit Gottes Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Natürlich nicht. Wenn wir für die Sünde tot sind, so können wir da weiter in ihr leben. Römer 6, die Verse 1 und 2 waren das. Wenn wir mit Christus sterben, mit Christus gestorben sind, wie können wir weiter in Sünde leben? Denn das Wort sagt ja natürlich nicht, so soll es nicht sein. Brüder, Schwestern, die ihr sagt, ihr seid erlöst vom Herrn Jesus, wie ist es möglich, dass ihr noch weiter sündigt? Wie kannst du weiter sündigen, dass die Sünde in deinem Leben noch regiert, aber du nennst dich ein Kind Gottes? Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Römer 6, Vers 3. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Das war jetzt Vers 4. Wir sollten ein neues Leben führen, die wir getauft sind in den Tod Christi. Dann sollte unser Leben anders sein. Sehen das Menschen in deinem Leben, dass du dich verändert hast? Wenn sie sich dein Leben jetzt anschauen, dass sie sagen können, dein Leben ist anders als das, was im letzten Jahr es war. Durch dein Leben, durch dein Sprechen merken die Leute, dass du ein neues Leben durch den Herrn Jesus bekommen hast. Vers 5. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Das war Vers 5, 6 und 7 in Römer 6. Es gibt Leute, die versklavt sind der Sünde. Sie möchten es gar nicht tun, aber sie können nichts dagegen machen. Sie tun es einfach. Zum Beispiel jemand, der gebunden ist, süchtig ist für Pornografie. Diese Person mag es gar nicht mehr anschauen, aber etwas treibt ihn, mehr Sachen noch anzuschauen. Immer wieder zurückzukommen dahin, immer wieder. Dass man Bücher liest und Sachen anschaut, die einen beschmutzen. Manche Leute werden vom Teufel getrieben, geritten vom Teufel wie ein Pferd. Sie werden dazu getrieben, ihren eigenen Körper sogar zu beschmutzen. Die führen ein Leben von Sodom und Gomorra. Stellt euch vor, würde jetzt Gott kommen und diese Leute nehmen, wo kommen die hin? Gott hat Geduld mit ihnen bis auf den Tag, wo sie zur Hölle gehen, wo das Feuer nicht aufhört. Sie werden immer da brennen. Aber in der Zwischenzeit muss das alte Leben, wofür du bekannt warst, sollte am Kreuz ans Kreuz gekreuzigt werden und damit aufhören. Manche Leute wissen nicht, was es bedeutet, altes Leben, was bedeutet das, oder das alte Leben gekreuzigt ist, verstehen es nicht. Es bedeutet, sich zu bekehren. Das Wort in Sule bekehren bedeutet umkehren. Das bedeutet es nämlich, man muss umkehren. Du musst jetzt in die entgegengesetzte Richtung gehen. Leute, die schauen dein Leben an. Sie sehen, ob das alte Leben aufgehört hat. Oder du sagst, du bist gläubig, aber du bist ein Lügner, denn das alte Leben geht noch weiter. Zum Beispiel, wenn du getrunken hast, musst du aufhören, Alkohol zu trinken. Wenn du geraucht hast, dann hör auf mit dem Rauchen. Man sollte an dir nicht mehr Nikotin riechen können. Mein Vater hat immer gesagt, wenn er betrunken war, hat er mir gesagt, mein Kind, es geht mir heute nicht so gut. Manchmal konnte er sich nicht mehr auf den Füßen halten. Dann haben wir gesagt, mein Vater sagt, es geht mir nicht gut, aber wir wissen, er ist betrunken. Eines Tages war Pfarrer Stegen unterwegs, uns zu besuchen. Da hat er meinen Vater da am Wegrand gefunden. Er ist da getorkelt. Dann hat er gefragt, Herr Dube, was ist los? Was ist verkehrt? Kann ich dir helfen? Da hat er gesagt, Herr Pfarrer, ich bin krank. Es geht mir nicht so gut. Da hat Herr Stegen gesagt, kann ich für dich beten? Und da hat er für ihn gebetet, da unterwegs. Aber in der Innentasche meines Vaters, in der Jacke, steckt nur noch eine Flasche Schnaps. Und während dem Gebet ist die Flasche runtergefallen, wie sie sich hingekniet haben. Da hat Pfarrer Stegen gefragt, ja, was ist denn das? Da hat mein Vater gesagt, das ist einfach Wasser. Wenn ich Durst habe, trinke ich ein bisschen Wasser. Lass mich euch sagen, mein Vater hat wirklich starken Alkohol getrunken. Ich weiß nicht, ob es richtig ist für mich zu sagen. Mama, habe ich geschaut, wo er Wasser gelassen hat. Das Wasser ist auch verbrannt da, weil er so scharfen Alkohol getrunken hat. Wie er nach Hause kam, mein Vater, hat er seinen Freund getroffen, Herrn Klongo, und da hat er ihm was von seinem Schnaps angeboten. Und der Nachbar hat davon getrunken. Wie er davon getrunken hat, hat er es gleich wieder ausgespuckt. Hat mein Vater gesagt, gib's mal her. Er hat auch davon getrunken, hat auch gleich davon wieder erbrochen. Dann hat der Nachbar gefragt, Herr Dube, was ist verkehrt mit diesem Schnaps? Da ist was drin. Da hat er gesagt, weißt du, ich habe diesen weißen Mann da getroffen, den Pfarrer, ich habe ihn angelogen und jetzt ist Jesus da in dieser Flasche drin. Da hat er aufgehört, beide haben da aufgehört, Alkohol zu trinken. Dafür respektiere ich Pfarrer Stegen. Denn in dem Augenblick hat er nicht sich geleitet, jetzt musst du deine Sünden bekennen, dann können wir beten. Er hat einfach gemerkt, kann ich jetzt mit dir beten? Das hat er gemacht, hat sich von Gott leiten lassen. Hat da nicht gesagt, bekehr dich jetzt, bekenn erstmal deine Sünden und dann können wir beten. Ich mache das oft auch so. Oft, wenn Leute zu mir kommen, sie sagen, sie haben die Probleme, böse Geister, diese, jene Probleme, dann bete ich mit ihnen, ich überlasse es Gott, in ihren Herzen zu wirken. In Mapumulu, eines Tages hat Pfarrer Stegen gepredigt, da kam Herr Dube in den Gottesdienst und hat ihn unterbrochen. Er hat gesagt, mein Vater hat gesagt, meine Frau ist hier, sie muss kommen. Er wollte zu sehen, wie die Frau reagiert. Pfarrer Stegen ist stille geblieben. Herr Duber hat seine Frau aus dem Gottesdienst geholt. Ich habe mich gefragt, ist sie gekommen, jetzt meine Mutter zu prügeln, weil sie im Gottesdienst war? Ich war etwas besorgt. Ich habe nicht mehr so gut zugehört bei dem Gottesdienst. Aber Pfarrer Stegen hat da nichts gesagt. Als Herr Dube gesagt, aufhören, ich will meine Frau haben, ist er stille geblieben. Herr Dube hat seine Frau geholt, dann hat er weiter gepredigt. Vielleicht hättest du anders reagiert. Du hättest vielleicht gesagt von der Kanzel, weißt du, du bist dämonenbesessen, du bist der besoffen. Was erlaubst du dir hier reinzukommen, dem Gottesdienst? Raus mit dir. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest. Diese Reaktion vom Pfarrer Stegen hat uns beeindruckt. Wir konnten merken, er ist ein inspirierter Leiter. Lesen wir nun Römer 6, Vers 8. Weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wenn wir mit Christus gestorben sind, solange wir auf Erden sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben hier auf Erden. Was wir auch tun, wir glauben, wir wandeln mit ihm, wir leben mit ihm. Mit wem wandelst du denn? Was du auch tust, mit wem tust du es? Wenn du sündigst, machst du das mit dem Herrn Jesus? Wandelst du dann noch mit dem Herrn Jesus? Seine Antwort ist, Jesus ist dann nicht mehr mit dir. Lesen wir Vers 9. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Jesus lebt in uns. Er lebt in dir. Du erlebst das, wenn du singst, wenn du Gottes Wort liest. Jesus ist in dir und er redet zu dir. Erlebst du das noch? dass Jesus in dir lebt. Du versuchst vielleicht zu beten und dann schläfst du dabei ein. Du wachst auf. Ich wollte doch eigentlich beten. Auch wenn du träumst, prüf mal. Hast du nicht vielleicht schlechte Träume? Die Bibel sagt, junge Männer werden Träume träumen, andere werden Visionen sehen. Wenn du träumst, frag dich mal, was für Träume träumst du denn? Wenn du noch schlechte Träume träumst und dich ein Kind Gottes nennst, wandelst du wirklich mit ihm? Besonders, wenn die noch Stolz regiert. Denn Stolz und Lust, das findet man oft zusammen. Vers 10. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen. Nun lebt er für Gott. Wir müssen für Gott leben. Ich habe das schon vorher erwähnt. Wir müssen für Gott leben. Da bei euch zu Hause. Wissen die Kinder, dass du als Vater für Gott lebst? Dass dein Bruder für Gott lebt? Meine Kinder, sie leben für Gott. Da, wo wir leben, wo wir schlafen, sind wir dafür bekannt, dass wir für Gott leben? Geschwister, wir müssen einen Vorgeschmack vom Himmel haben, solange wir nicht auf Erden sind. Erwarte nicht, dass du nur für Gott lebst, wenn du im Himmel bist. Du solltest für Gott schon hier auf Erden leben. Du solltest so Himmel auf Erden erleben. Sag mir jetzt nicht, dass du für Gott lebst, wenn dein Kind was machst und du ärgerst dich darüber gleich. Sag mir nicht, dass du für Gott lebst, dass du einfach einschlafen kannst, ohne gebetet zu haben. Der Jesus hat seinen Jüngern gesagt, sie sollen immer beten, nicht betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet. Vers 11, deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Wir müssen der Sünde sterben. Kinder Gottes, wollen wir der Sünde sterben? Ihr junge Leute, Ihr müsst tot sein der Sünde und der Fleischeslust. Es gibt junge Leute, die, für die es ein großes Problem ist. Wann kann ich heiraten? Das beschäftigt sie die ganze Zeit. Manche singen vielleicht auch vor der Gemeinde, aber sie singen, um gesehen zu sein. Aber wenn man zum Seelsorger geht, merkt man, dass sie Problem sind. Sie bekennen die Sünde, gehen zurück zur Sünde, bekennen die Sünde, das Wort sagt. Sollen wir weiter sündigen, damit die Gnade überhand nimmt? Nein, du wirst nicht Gnade so bekommen, wenn du sagst, ich werde jetzt einfach mal zornig, ich schimpfe die Person, ich sage ihr meine Meinung, danach kann ich sie wieder bekennen. Nein, du musst von der Sünde trennen, mit der Sünde aufhören. Dass du erlebst, dass du von der Sünde getrennt bist. Frag dich mal, regiert Sünde in deinem Leben oder Lust? Regiert das in deinem Leben? Weißt du, dass du den Jesus empfangen hast, das ist nur Gnade. Es ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes. Das haben wir am Anfang schon gesagt. Das ist ein Geschenk Gottes, die Gnade. Kommt von Gott, nicht unser eigener Verdienst. Wollen wir nicht diese Gnade nehmen und sie mit Füßen treten? Die Gnade, die wir empfangen haben, dass wir glauben dürfen. Wenn du ein Gläubiger sein willst, sei es vollständig. Zeige durch dein Leben, dass du nicht mehr mit den Dingen der Welt mitmachst. Manche Leute, die freuen sich, wenn ihre Tochter eine Beziehung mit einem Mann hat. Sie bringt dann Lebensmittel nach Hause und fragt gar nicht, wo sie überhaupt herkommt.
Allow me just to say that what we've heard is gold.
Was wir gehört haben, ist Gold wert. Es ist reines Gold. Von Anfang an. Das Zeugnis, wie Gott die Sulus besucht hat, wie Gott den Sulus begegnet ist am Anfang. Bis zum Schluss, wo wir die Gnade gehört hatten. Lass mich noch eines sagen. Wie ich jetzt diesem Zeugnis zugehört habe. Wie hat die Erweckung begonnen? Hat es angefangen, indem sie gewisse Sachen getan haben, hat er Pfarrer Stegen gesagt, tut gewisse Dinge, wiederholt gewisse Dinge, sagt, sprecht mir nach. Haltet euch an bestimmte Regeln. Das wäre gesetzlich gewesen. Wenn ich in bildlicher Sprache sprechen darf, was der Heilige Geist unter ihnen getan hat, der Heilige Geist hat sie schlecht werden lassen. So, Paulus sagt, wer wieder sündigt, ist ein Hund, der zurückgeht zu seinem Erbrochenen. Dir ist schlecht geworden wegen deiner Sünde. Du hast es erbrochen. Wenn du zu Leuten predigst und sagst, wie zu erbrechen, aber es ist nicht schlecht, dann werden sie sagen, stellst jetzt Regeln auf. Sie werden sagen, du bist gesetzlich, weil du ihnen sagst, wie zu erbrechen, aber es ist ihnen gar nicht schlecht. Was ist geschehen, als Gott unter sie herabkam? Wir durften es aus erster Hand von einem Mann hören, der selbst mit dabei war. Der Heilige Geist hat sie ihre Sünden überführt. Da ist ihnen schlecht geworden. Sie wollten das loswerden. Weißt du, was das Problem ist bei den meisten Leuten, die von hier sagen, dass es hier gesetzlich zugeht? Es ist ihnen nicht schlecht geworden. Für sie sind es dann nur Regeln. Schaut euch alle Erweckungen an, die es gegeben hat. Die koreanische Erweckung oder die Erweckung unter Jonathan Edwards in Amerika, die Erweckung in Ostafrika. Als der Heilige Geist auf sie herabgekommen ist, wurden sie ihre Sünden überführt. Es war so wunderbar, wie es uns erklärt worden ist. Wenn es uns schlecht wird, was sollten wir dann tun? Dafür predigen wir. Die es ihrer Sünde bewusst werden, denen es praktisch schlecht wird wegen ihrer Sünde. Der Rest der Leute, für die ist es nur eine trockene Botschaft. Man versteht gar nicht, was gesagt worden ist. Jedes Wort, jeder Vers, den wir gehört haben, war kostbares Gold für denen es geistlich gesprochen schlecht geworden ist. Warum? Wegen der Gnade Gottes allein. Wir wissen, die Gnade Gottes ist erschienen. Allen Menschen ist erschienen. Wir haben es an Weihnachten gefeiert. Die Gnade Gottes, von der wir gehört haben, heute ist Christus unser Herr. Wollen wir beten. Unser Herr, wir danken dir, wie wir hören durften, eins nach dem anderen, wie du gewirkt hast, wie du deinen Dienern gelehrt hast, wie umzugehen, wenn jemand von der Sünde überführt wird. Wir danken dir für einen Mann, der das nicht nur alles durchgemacht hat, weil er Ehre für sich selbst gesucht hat, sondern ein Mann, der ein anderes Volk liebgewonnen hat, und hat alles getan aus Liebe ihnen gegenüber, weil du sie auch lieb hast. Hilf uns, Herr, dass dieser Geist auch uns ergreift und Teil von uns wird. Dass wir unseren Nächsten lieb haben und das Evangelium unserem Nächsten bringen. Und dass dieses Evangelium auch nicht unter uns ausstirbt, bitte sei uns gnädig. Nicht, dass dieses Evangelium unter uns ausstirbt. Und nicht, dass es sein Leben verliert. Sondern das Leben, von dem wir heute Morgen gehört haben, auch unter uns sichtbar ist.